Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Katja Bigalke heute über Familienaufstellungen. Wie wirksam und anerkannt sind die Verfahren?
Was hast du dir denn überlegt? Also, ich habe also ein Gefühl, was bei mir irgendwann im Leben aufgetaucht ist und ich das aber überhaupt nicht richtig in meiner eigenen Biografie so verankern kann. Nämlich irgendwann tauchte in meinem Leben so massiv schlechtes Gewissen für alle möglichen Dinge auf. Das hat zugenommen einfach so ab einem gewissen Alter und ging einher mit einem ziemlich abnehmenden Selbstwertgefühl. Also, dass ich das Gefühl hatte, in bestimmten Situationen immer nicht ausreichend zu sein oder...
Das bin ich vor ein paar Monaten, bei der ersten Familienaufstellung in meinem Leben. Ich stehe in einem Kreis mit etwa 25 weiteren Menschen, formuliere vor der Aufstellerin mein Anliegen. Ich möchte wissen, wie ich ein Gefühl loswerden kann, das mich seit Jahren plagt. Eine Freundin meint schon seit langem, ich soll deswegen mal eine Familienaufstellung machen. Ich bin eher skeptisch. Aber warum nicht die Gelegenheit nutzen und den journalistischen Auftrag kombinieren mit einem Selbstversuch?
Also du suchst mal aus, Vater, Mutter und Oma Anne. Vater, Mutter und dich und dann gucke ich mal weiter.
Okay, muss das immer, Geschlecht muss immer passen?
Am besten ist es.
Okay. Die Aufstellerin, Subodhi Schweizer, eine psychotherapeutische Heilpraktikerin, bittet mich aus dem Kreis der anwesenden Stellvertreter für mich, meine Mutter und meinen Vater zu finden. Ich stelle sie im Raum auf und werde dann gebeten, zu erklären, was ich dabei empfinde.
Warum bist du so traurig geworden beim Aufstellen?
Dann werden weitere Familienmitglieder aufgestellt. Bruder, Mutter, Vater meiner Mutter. Subodhi Schweizer wählt sie aus. Lässt sie sich vor den Stellvertretern meiner Eltern auf den Boden legen.
Also deine Großeltern hier und dein Onkel mütterlicherseits. Okay, ihr müsst alle noch hier in diese Richtung rutschen, zu mir.
Die Szene berührt mich. Diese Oma, diesen Opa und diesen Onkel habe ich nie kennengelernt. Sie sind vor meiner Geburt ums Leben gekommen. Das ist keine neue Information. Aber das Bild vor mir zu sehen, erzeugt ein sehr unmittelbares Mitgefühl.
So, jetzt beobachtest du, was da passiert, ja? Weil sie hat den Blick...
Subodhi Schweizer beschreibt die Haltung der Stellvertreter, fragt sie nach ihrem Empfinden.
Sie ist betroffen, aber sie ist nicht, sie fällt nicht um, ja? Nee. Muss ich mal kurz anmerken.
Ja.
Ja. Ist das richtig?
Nee.
Wie ist es für dich?
Also, ich fall nicht um, aber ich bin, also, ich halte mich unglaublich zusammen. Ja. Und ich habe totale Magenschmerzen und brauche alle meine Kraft, um nicht umzufallen. Ich fühle mich total lost, obwohl er hier so lächelnd neben mir steht.
Die Aufstellerin beobachtet die Szene, lässt die Stellvertreterin meiner Mutter ein paar Sätze zu den Stellvertretern ihrer Familie sagen. Dann werden weitere Stellvertreter in die Szene geholt. Repräsentanten für meine Schwestern und meinen Bruder. Die Art und Weise, wie Subodhi Schweizer mein Anliegen angeht, ist keine Ausnahme. Die Heilpraktikerin und Körpertherapeutin, die in Köln schon viele Jahre Aufstellungen durchführt, geht in ihrer Arbeit grundsätzlich so vor.
Also zunächst setze ich mich ja mit dem Klienten hin und höre mir an, was der mitbringt, was sein Anliegen ist. Und ich höre so mit zwei Ohren. Ich höre das, was er mir erzählt und ich höre, was in mir anschwingt und wo ich so das Gefühl habe, das sind die Statisten, die wir für diese Aufstellung unter Umständen brauchen. Oft fange ich so an, dass ich lieber nicht zu viele aufstelle, sondern eher klein anfange und gucke, ob es vielleicht noch mehr braucht. Ja? Und dann bleibe ich einfach nur offen. Dann beobachte ich die Bewegungen, die in den Menschen passieren, nicht nur die körperlichen Bewegungen, sondern ich beobachte auch die emotionalen Regungen oder die energetischen Regelungen. Aus diesen Informationen ergibt sich der nächste Schritt. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Plan, wo es hingeht. Ich weiß nicht, was die Lösung für dieses System sein wird.
Die Grundannahme ist immer, dass Menschen in ihren jeweiligen Systemen, und das können Familien sein, aber auch Arbeitszusammenhänge, verstrickt sind. Dass irgendwo ein Ausgleich von Geben und Nehmen verletzt wurde.
Es fängt schon damit an, dass der Klient die Statisten hinstellt. Dann entsteht ein bestimmtes Bild. Und manchmal ist es schon fast genug, dieses Bild da stehen zu haben, weil man es anders wahrnimmt als in der inneren Welt. In der inneren Welt haben wir eine bestimmte Idee. Wenn wir es dann sehen, hat das schon mal eine ganz andere Kraft. Wenn das dann auch noch anfängt, sich zu bewegen und sich zu lösen, also aus der Verstrickung rauszukommen, dann hat es noch mehr Kraft. Und dadurch kann es anfangen, in uns zu wirken.
Wie umgestellt wird, beziehungsweise wie sich das jeweilige Bild verschiebt, ergibt sich spontan aus der jeweiligen Situation und aus den Informationen, die die Stellvertreter bereithalten.
Und natürlich gibt es auch Statisten, die sehr verstrickt sind mit ihrer eigenen Geschichte. Aber dafür gibt es eben auch den Aufsteller, dass der eine gewisse Wachsamkeit auch dafür hat, was in den einzelnen Rollen passiert.
Was bei den Stellvertretern während so einer Aufstellung passieren kann, dazu gibt es unzählige Erfahrungsberichte. Mitunter klingen die wie Geisterbeschwörungen. Stellvertreter empfänden in der Position, in die sie gestellt würden, oft Dinge, von denen sie gar nichts wissen könnten, erzählt auch Ramatherta Dötsch, Arzt und Kollege von Sobodi Schweizer.
Da stand ich in einer Rolle, wo derjenige, für den ich stand, dem war der Kopf zertrümmert worden von einem Gewehrkolben. Ja, und ich habe das empfunden in meinem Kopf. Ich sagte, was da ist passiert, was in meinem linken Kopf. Dann ist die Frau blass geworden, die diese Information hatte, und sagte, und genau so ist er umgekommen.
Manchmal, so der Lehrtherapeut für Systemaufstellungen, entstünden bei Aufstellungen auch Bilder, die den Informationen des Klienten erstmal widersprechen.
Ich erinnere mich an eine Aufstellung, das mache ich sehr selten. Das war ganz klar, dass eine der Geschwister, habe ich mir die Klientin beiseite genommen und habe das gesagt, es ist das Bild hier, dass dieses Kind missbraucht wurde. Und dann wurde die sehr blass und dann sagte sie, das hat die immer gesagt und es hat ihr keiner geglaubt. Und als dann diese Person erfuhr, dass das jemand gesagt hatte, dann war das für die unglaublich, dass es jemanden gab, der ihr sozusagen glaubte und sogar wusste, ohne dass er es gehört hatte, dass da tatsächlich Missbrauch stattgefunden hatte. Das heißt, in diesem Feld, dadurch, dass andere das übernehmen, die sozusagen nicht auf die gleiche Weise daran interessiert sind, das unter dem Deckel zu halten, treten diese Wahrheiten zutage. Und es ist immer die Wahrheit, die löst.
Wahrheit ist ein Begriff, den die psychologische Psychotherapeutin Astrid von Chamier nicht so gerne im Zusammenhang mit Aufstellungen in den Mund nimmt. Und das, obwohl sie die Methode durchaus anwendet.
Das Bild ist nicht die Wahrheit. Das Bild ist keine Abbildung der Realität, zumindest keiner objektiven Realität, sondern nur ihrer inneren, in diesem jetzigen Moment.
Astrid von Chamier, die vor kurzem als eine der ersten Psychologinnen in Berlin eine Approbation in systemischer Therapie erhalten hat, ist die Betonung des Unterschieds zwischen subjektivem Empfinden und faktischer Wirklichkeit extrem wichtig. Schließlich war es unter anderem der Wahrheitsbegriff, der in den 1990er Jahren die Aufstellungspraxis insgesamt schwer in Verruf gebracht hatte. Damals machte der ehemalige Priester Bert Hellinger mit seinen öffentlichen Aufstellungen Furore. Auf Massenveranstaltungen arbeitete er zum Teil mit psychisch kranken Menschen auf großer Bühne. Seine Interpretationen des sogenannten wissenden Feldes ging zum Teil mit ganz konkreten, für die Betroffenen schwerwiegenden Lösungsanweisungen einher. Menschen mussten sich beschuldigen lassen, für ihre Krankheiten selbst verantwortlich zu sein. Klienten sollten demütigende Handlungen vollziehen, um aus ihren Verstrickungen herauszukommen, und gingen mitunter schwer geschädigt aus diesen Veranstaltungen nach Hause.
Menschen sind schwer depressiv geworden oder haben sich gar umgebracht, weil angeblich in einer Aufstellung deutlich geworden sei, dass der eigene Vater ein Mörder ist oder dass der eigene Vater gar nicht der eigene Vater ist oder. Und dass die Bilder, die in Aufstellungen aufgetaucht sind und die von Hellinger in einer bestimmten Weise gedeutet worden sind, sozusagen angebliche Wahrheiten zementiert haben, mit denen die Menschen nicht nur nicht umgehen konnten, sondern die ihnen jegliche Handlungsmöglichkeiten verschlossen haben.
Bert Hellinger polarisierte. Von einer wachsenden Anhängerschaft wurde er schnell idealisiert. Im akademischen Kontext hingegen distanzierte man sich von seinen dogmatischen Deutungen, den Unterwerfungsritualen oder auch den fragwürdigen Geschlechtervorstellungen, die in den Aufstellungen zutage traten. Und trotzdem wird jemand, der sich mit Familien- oder Systemaufstellungen beschäftigt, auch heute nicht an dem Namen Bert Hellinger vorbeikommen. Er hat die Aufstellungsarbeit in Deutschland geprägt und populär gemacht. Erfunden hat er sie aber nicht. Seine Ideen über Strukturen und Dynamiken in Familien waren auch damals inspiriert von längst praktizierten familientherapeutischen Ansätzen. Das Psychodrama ist nur ein Beispiel.
Das von Moreno begründet wurde und als eine der ersten Varianten gelten kann, in Gruppensimulationsverfahren mit mehreren Menschen familiäre Szenen oder Lebensszenen zu rekonstruieren. Das Psychodrama war eine wichtige Inspiration auch für Virginia Satir, die dann die Familienrekonstruktion bzw. die Familienskulptur entwickelt hat. Also in der Rekonstruktion werden auch Rollen verteilt für einzelne Familienmitglieder, um das zu ermöglichen, dass die Familien selber sozusagen noch mal mehr wahrnehmen, wie sich eine bestimmte Konfliktsituation darstellt. Da ist es aber doch mehr so, dass die einzelnen Darsteller sehr, sehr viele Informationen bekommen. In der Aufstellungsarbeit neueren Datums, wie sie dann bekannt geworden ist durch Bert Hellinger vor allen Dingen, ist sehr viel weniger Information da. Und er hat sehr klare Ideen darüber entwickelt, was richtig ist und was falsch ist.
Doch auch schon vor Hellinger hatte sich der Blick auch in der Psychotherapie längst weg vom Individuum hin zu den Beziehungen geöffnet.
Das heißt, in dem Moment, wo ich den Blick richte auf die Beziehungen und Beziehungssysteme, in denen bestimmte sogenannte Probleme entstehen, erweitere ich meinen Blick und erweitere ich auch mein Verständnis für Zusammenhänge. Dann erlaubt es den Betroffenen von außen einen Blick auf das zu werfen, was sie täglich erleben oder was sich womöglich in ihrem Inneren abspielt. Und das ist immer hilfreich. Deswegen gibt es Theater, weil Menschen immer versucht haben, Grundthemen, Grundkonflikte, die sie erleben, in Form von Geschichten sozusagen auf die Bühne zu bringen und dann dadurch, Aristoteles hat es Katharsis genannt, Reinigungseffekte zu erzielen.
In meiner Aufstellung geht es meiner Stellvertreterin nach gut 20 Minuten etwas besser an ihrem Platz.
Und ich fühle mich beweglicher.
Beweglicher.
Mhm. Und habe das Gefühl, dass die da hinten, dass ich sie auch nicht tragen müsste.
Sie soll sich dort von den Stellvertretern meiner Eltern hin zu den Stellvertretern meiner Geschwister drehen.
Das machen wir immer so, dass du denen das sagen könntest, dass sie dich sehen können.
Interessant für mich ist, dass meine Stellvertreterin auf einmal sagt, sie hätte die kleinere Schwester gar nicht gesehen in der Reihe.
Ich hatte nicht zwei gesehen,
nur eine. Ah, du hast nur eine gesehen. Guck an, da sind noch zwei. Verständlicherweise, die ist 10 Jahre jünger als du. Da warst du schon auf einem anderen Planeten, als sie kam.
Sie hat hier gar nicht gesehen.
Ja, kriegst du Gänsehaut, ne? Genau, das sind deine drei Geschwister. Ein Bruder und zwei Schwestern.
Meine Stellvertreterin wird traurig.
Ich habe sie gar nicht kennengelernt. Mhm. Gar nicht mitbekommen.
Ja, gut, gut. Die Kleinste meinst du jetzt?
Ja.
Mhm. Ja. Und, findet ihr das so ganz schlimm?
Darf ich was sagen? Ich habe hier meine Schwester an der Hand und die hat meine Hand genommen und hält die ganz eng. Und das tut mir so gut. Ich bin so nah mit ihr.
Mhm. Ah. Guckst du die Große mal an, sagst, ich gehöre dazu.
Ich gehöre dazu.
Natürlich.
Für mich ist diese Szene spannend. Nicht, weil sie unbedingt neue Informationen mit sich brächte, sondern weil ich diese Informationen noch nie so geordnet habe. Es kommt eine neue Perspektive hinzu. Meine Stellvertreterin stellt sich um.
Wie stehe ich eigentlich zu Dr. Müller?
Wie stehe ich eigentlich zu Dr. Müller?
Stehen wir uns näher?
Stehen wir uns näher oder hat er sich abgewandt?
Viele Menschen berichten, dass die Erfahrung solch eines Perspektivwechsels ihnen die Möglichkeit gibt, etwas zu ändern und damit auch in ihrem Umfeld etwas zu bewegen. Diese oft beschriebene Wirksamkeit von Aufstellungen wurde mittlerweile auch in Studien untersucht. Von einem sogenannten wissenden Feld ist hier allerdings nicht die Rede, sondern vielmehr von repräsentativer Wahrnehmung.
Und das lässt sich sehr wohl empirisch überprüfen, und zwar indem man verschiedene Menschen immer wieder in dieselbe Aufstellung gehen lässt. Und das hat Peter Schlötter gemacht mit Figuren, die halt positioniert wurden, und hat hunderte Menschen immer in dieselbe Konstellation geführt und dann geschaut, gibt es da Übereinstimmung. Und die gab's.
Gemeinsam mit drei weiteren systemtherapeutisch arbeitenden Psychologinnen wollte der Psychologe Jan Weinhold wissen, ob sich der Zustand der Klienten nach Aufstellungen nachweislich verbessere.
Und haben dann eine Studie designt, die sozusagen strengen wissenschaftlichen Richtlinien genügt. Nämlich, ich habe eine Interventionsgruppe und ich habe eine Kontrollgruppe. Und haben dann geschaut mittels psychologischer Fragebögen, 2 Wochen nach den Aufstellungsseminaren, 4 Monate nach den Aufstellungsseminaren. Es war sozusagen Aufstellung gegen Nichtaufstellung. Wir haben dann bei der Vergleichsgruppe, nachdem sie ihre Seminare bekommen haben, auch nochmal nach 2 Wochen, nach 4 Monaten gefragt und haben diese beiden Stichproben dann kumuliert.
Im Anschluss an die Aufstellungen wurden die Teilnehmerinnen zu 3 Bereichen abgefragt. Zum allgemeinen psychischen Befinden, zum Erleben im eigenen System, also der Familie zum Beispiel, und dann zur Frage, inwiefern sie das Ziel der Aufstellung umsetzen konnten.
Das waren Ziele wie zum Beispiel, ich möchte mit meinem Vater, der ist seit 35 Jahren tot, Frieden schließen können. Oder auch, ich möchte mir klarer werden über meine beruflichen Erfolgsblockaden. Ich hätte gern weniger Katastrophenfantasien bezogen auf Mann, Kind, Zukunft, Alter. Oder ich möchte in einer freundlichen Distanz zu meinen Eltern leben. Das waren so original formulierte Ziele aus unserer Studie.
Nach Auswertung der Fragebögen zeigte sich, dass sich alle 3 Bereiche verbessert hatten. Sowohl nach 2 Wochen als auch nach 4 Monaten.
Also es hat sich gezeigt, dass die Gruppe Verbesserungen hatte im leichten bis mittleren Bereich. Es ist keine Wunderwaffe. Es kann bestimmten Menschen in bestimmten Situationen wirklich helfen. So, das ist unsere Erfahrung und das zeigt sich auch immer wieder. Nur es war wissenschaftlich gesprochen, statistisch gesprochen, nicht so wirksam wie wirklich eine Langzeittherapie, was jetzt nicht verwundert.
Außerdem, so Jan Weinhold, sei das Setting der Untersuchung ein besonderes gewesen. So hätte ein Großteil der Klienten schon vor der Untersuchung Erfahrungen mit Aufstellungen gehabt. Und die Aufsteller seien als Diplompsychologin und Arzt für Psychiatrie auch besonders qualifiziert gewesen.
Wir können die Ergebnisse von unserer Studie nicht generalisieren. Es waren einfach sehr gute Therapeuten, die das gemacht haben, und es war ein bestimmtes Klientel, was an der Studie teilgenommen hat.
Nur, wie findet man gute Therapeuten und Aufstellerinnen? Der Hinweis, nach systemischen Aufstellungen zu suchen, erweist sich in der Praxis als wenig hilfreich, bezeichnen sich mittlerweile fast alle der geschätzt 2000 Aufsteller in Deutschland als systemisch. Mit einer Ausbildung an einem der anerkannten Institute für systemische Therapie hat das allerdings selten etwas zu tun. Stattdessen ergibt sich ein buntes Bild von Aufstellerinnen aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, die zum Teil schamanisch arbeiten, nach Hellinger oder nach der patentierten Methode der systemischen Strukturaufstellung. Hier Orientierung bieten will die Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen, kurz DGFS.
Die ist 2004 gegründet worden und die Ziele sind natürlich, dass man Qualitätskriterien festlegt. Was muss jemand wissen, damit er einigermaßen gut aufstellen kann?
Christopher Bodirski ist Vorsitzender der DGFS. Er kommt aus der IT-Branche und hat selbst eine Ausbildung zum systemischen Strukturaufsteller gemacht.
Das ist ein Verfahren, was Insa Sparrer und Matthias Wager von Kiebet entwickelt haben. Matthias Wager von Kiebet ist Professor für Logik und Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Und er hat eine Grammatik entwickelt in den letzten 30 Jahren, also ein Regelwerk. Er spricht von einer transverbalen Sprache, die neben dem gesprochenen Wort auch Winkel, Abstände, Blickrichtungen mit beinhaltet, sodass man das gut lernen kann. Das ist, man könnte sagen, eine sehr handwerklichere, eher nüchterne Methode, wenn man das Spektrum ansieht.
Und das Spektrum, das die über 400 anerkannten Systemaufsteller der DGFS bedienen, ist zumindest was den beruflichen Hintergrund angeht, durchaus groß. Alle Mitglieder des DGFS zeichnet allerdings aus:
Man muss einen Grundberuf haben mit einer mehrjährigen Erfahrung, Beratungskompetenzen, um Menschengruppen begleiten zu können. Wir haben inzwischen eine zweijährige anerkannte Weiterbildung innerhalb der DGFS für die Aufstellungsarbeit. Die muss durchlaufen worden sein bei einem anerkannten Weiterbildner. Da gibt es ein Grundkonzept, also was mindestens drin sein muss. Mindestens 30 Tage Theorie, Praxis, 5 Tage Arbeit in der Peer Group, 6 Tage Hospitation. Man muss einige eigene Aufstellungen absolviert haben und es gibt dann die üblichen Verpflichtungen, pro Jahr so und so viele Stunden Supervision, Intervision zu machen und Weiterbildungen.
Aus eigener Erfahrung würde Bodirski noch einen weiteren Punkt hinzufügen, der seiner Meinung nach für eine gute Aufstellungspraxis spricht.
Das separate Vorgespräch. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil es gibt Thematiken, wo ich auch sage, tut mir leid, da bin ich der Falsche, da müssen Sie woanders hingehen. Wenn wahnhafte Vorstellungen vorhanden sind, also wenn es Persönlichkeitsstörungen sind, da würde ich unbedingt sagen, um Gottes Willen, keine Aufstellung machen. Also wenn orakelhaft was gewünscht wird, ich möchte durch eine Aufstellung wissen, ob mich mein Vater missbraucht hat oder nicht, dann ist die Aufstellung das falsche Mittel. Und dann wird leider manchmal doch aufgestellt und dann passieren diese Sachen.
Sachen, mit denen sich Menschen dann bei der Ombudsfrau des DGFS melden können. Allerdings meldet sich ja selten jemand, meint Bodirski. Aufstellungsgeschädigte landen über Umwege eher bei der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Die hat immer mal wieder zu tun mit Menschen, die auf einmal nicht mehr glauben, dass der Vater der leibliche Vater ist und sich nur noch durch Gentests eines Besseren belehren lassen. Mit depressiven Jugendlichen, die von ihren Eltern ständig auf Aufstellungen mitgeschleppt wurden. Auch Sibylle wurde irgendwann hierhin vermittelt. Mit ihrem richtigen Namen und ihrer Stimme möchte sie nicht in der Sendung auftauchen, weil die Geschichte mit dem Mann, in die sie und ihre beiden Kinder über Familienaufstellungen hineingerutscht sind, vor Gericht immer noch nicht ganz durchgestanden ist.
Ich war geschieden und lernte dann einen neuen Mann kennen. Und es war eine ganz glückliche Geschichte. Ich habe dann auch noch ein Kind bekommen mit dem Partner und dann wurden plötzlich meine Söhne abgelehnt. Mit den Worten, das seien systemische Verstrickungen. Kinder aus der ersten Verbindung, gerade wenn es Jungs sind, gehören zum Vater. Sie stören in der neuen Familie, weil sie die Stellvertreter des Ex-Partners sind und somit wäre ein Familienleben nicht möglich.
Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter sollte in der Patchwork-Familie nichts mehr so laufen wie bisher. Sibylle mit einer postnatalen Depression sah mit Entsetzen zu, wie der neue Mann in ihrem Leben auf jedes Problem des Paares mit schematischen Erklärungen aus einer Art Psychobaukasten reagierte.
Unser ganzes Leben wurde durchinterpretiert nach dogmatischen Aufstellungsrichtlinien. Wenn ich nicht seiner Meinung war, dann wurde mir unterstellt, ich sei die Stellvertreterin meiner Großmutter und ich solle aus meinen systemischen Verstrickungen heraus. Ich müsste unbedingt auch zu solchen Aufstellungen gehen, um die Schuld der vorherigen Generation von mir zu werfen.
Schlimm waren für Sibylle auch die Ordnungssysteme, in die ihr neuer Partner, Männer und Frauen im Allgemeinen und Ex-Männer und Ex-Frauen im Speziellen einsortierte.
Das Gesetz sagt eben, die erste Frau ist immer wichtiger als die zweite Frau. Und die Frau muss sich unterordnen, dem Mann. Und wenn ich dann gesagt habe, ich find's irgendwie komisch, dass wir alle zusammen Weihnachten feiern müssen mit deiner Ex-Frau oder dass du 18 Mal bei deiner alten Familie am Tag anrufst, dann sagt er, ja, aber in der Aufstellungsarbeit ist es so wie beim Dornröschen. Man darf die böse Fee nicht ausladen, weil sonst verfällt man in einen 100-jährigen Schlaf. Für mich galt das dann nicht. Also, da waren dann andere Gesetze zuständig. Die Jungs müssen die Todesstrafe erleiden, wenn sie nicht zum Vater gehen. Weil die sind ja nicht blutsverwandt. Da galt dann wieder eine neue Erklärung.
Sibylle verfiel in eine schwere Depression, wurde in eine Klinik eingewiesen, trennte sich von dem Vater ihres jüngsten Kindes. Heute lebt sie mit den Kindern allein, geht ihrem Beruf nach und kümmert sich im Wechsel mit dem Ex-Partner auch um ihr jüngstes Kind. Es war ein schwerer Weg, sagt sie. Auch weil sie lange suchen musste, bis sie Hilfe fand. Jemanden, der ihre Probleme ernst nahm, die für Sibylle ganz klar auch mit den Vorstellungen zusammenhing, die ihr Ex-Mann aus den Aufstellungen mitgebracht hatte.
Und eigentlich kann man sich, glaube ich, nur so retten, indem man Schnellreis ausnimmt und wie eine Gebetsmühle sagt, was kann ich für mich tun?
Es gibt Menschen, die besser die Finger lassen würden von Aufstellungen. Und es gibt Aufsteller, die nicht nur bei ihren Klienten, sondern auch in deren Umfeld mehr Unheil anrichten, als dass sie weiterhelfen.
Das birgt ein erhebliches Risiko,
sagt auch die psychologische Psychotherapeutin Astrid von Chamier.
Also man öffnet einen Raum, in dem ein Prozess stattfinden kann. Also jeder, der verantwortlich arbeitet, müsste wissen, dass diese Arbeit natürlich Zustände triggern kann, die aufgefangen werden müssen. Ein Zustand von psychischer Instabilität mit den entsprechenden Symptomen, also zum Beispiel depressiven Symptomen, Gefühl von Sinnlosigkeit, Schlaflosigkeit, Interessenverlust, Selbstmordabsichten oder überhaupt Antriebslosigkeit. Das sind die klassischen Kriterien für eine Depression. Angststörungen, ne? Panikattacken, die frei flottieren. Psychische Instabilität gehört in therapeutische Behandlung und nicht in eine Wochenendaufstellung. Bei jemandem, den ich vielleicht nie wiedersehe.
Astrid von Chamier bietet daher auch immer die Möglichkeit eines Nachgesprächs, sollte eine Aufstellung mit einem Klienten mal nicht im Rahmen einer längeren Therapie stattfinden. Sie rät dazu, sich schon vor einer Aufstellung über diese Möglichkeit zu informieren, auf den Ausbildungshintergrund des Aufstellers zu achten und sich vor allem auf das eigene Gefühl zu verlassen. Auch könne es helfen, schon im Vorfeld nicht nur über die Frage der Aufstellung, sondern auch über mögliche Lösungen zu sprechen.
Weil der Klient hat einen Auftrag, der bestimmt, was das Ziel ist. Und dann sagt er, ja, ich habe dieses Problem und dann immer wenn und mein Vater macht nie und so. Und dann wäre es hilfreich und nützlich, die Lösung schon vorzustellen. Im aufstellerischen Kontext kann man das Wunder nennen. Ne? Wenn über Nacht ein Wunder passieren würde, woran würden Sie merken, dass das Wunder passiert ist? Ja, mein Vater würde sich anders benehmen. So, okay. Und dann hin zu einer Selbstaussage zu kommen. Weil wir arbeiten nicht mit dem Vater oder wir wollen nicht dessen Verhalten verändern, sondern nur die Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeit des Klienten. Und woran würde der merken, dass das Wunder passiert ist? Ja, und dann sind es vielleicht Zustände. Ich würde mich leichter fühlen oder tatkräftiger. Ah ja, okay. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Also herauszufinden, wie für diesen Menschen eine Lösung aussieht, ist viel wichtiger als eine Analyse des Problems.
Warum Aufstellungen hilfreich sein können bei der Suche nach Lösungen, liegt für Astrid von Chamier in dem vorurteilsfreien Abwägen verschiedener Positionen und der unmittelbaren Erfahrung, die das Verfahren ermöglicht.
Wenn wir reden, dann können wir uns über Theorien oder Hypothesen austauschen. Wir können Einsichten in Zusammenhänge gewinnen. Das kann sehr wertvoll sein. Aber eine Dimension bleibt außen vor. Und die ich für sehr wichtig halte inzwischen. Und das ist die Dimension der Erfahrung. Wenn ich in einer Aufstellung stehe und bemerke, wie ich mit der Einnahme dieser Position auf einmal sehr deutliche Körperempfindungen wahrnehmen kann, die sich verändern, im Laufe des Prozesses. Und wenn ich eine neue Erfahrung machen kann in Zusammenhängen, von denen ich immer was anderes dachte, dann habe ich neue Handlungsmöglichkeiten oder kann ich neue Zusammenhänge herstellen und schaffen.
So, jetzt hast du was ganz Wichtiges verstanden, ne?
Ja.
Weil wütend sein hat dir den Arsch gerettet, aber mit dem wütend sein bist du gefangen geblieben, bist du verstrickt geblieben.
Ich persönlich bin aus der ersten Aufstellung meines Lebens ein wenig ratlos nach Hause gegangen. Und das liegt nicht daran, dass ich nichts empfunden hätte. Im Gegenteil. Es ist einiges passiert, aber ich habe nicht wirklich eine Lösung gefunden für meine Frage. Im Nachhinein denke ich, hätte ich gern eine andere Frage gestellt. Eine praktischere, eine Entweder-oder-Frage zum Beispiel oder eine zu einer ganz konkreten Situation, wo mal Bewegung reinkommen könnte. Denn das, so sagt es Astrid von Chamier, ist letztendlich auch das Grundprinzip systemischer Aufstellungen.
Wenn einer sich bewegt, der zu einem System dazugehört, zu einer Gruppe, müssen sich alle bewegen. Dann kann niemand mehr einfach das weitermachen, was er bisher gemacht hat. Weil die Erfahrung zeigt, dass ein System sozusagen so ein bisschen wie sowas Eingespieltes ist oder wie ein Mobile. Da hängt an jedem Arm hängt ein bestimmtes Gewicht dran und es strebt immer nach Ausgleich. Und wenn auf einmal an der einen Seite ganz heftig was rangehängt wird, dann wird irgendwas passieren, dass an der anderen Seite zum Ausgleich was drangehängt wird.
Astrid von Chamier arbeitet auch gerne verdeckt mit Aufstellungen, bei denen die Stellvertreter gar keine Informationen mehr darüber bekommen, für wen oder was sie eigentlich aufgestellt werden. Oder sie lässt einfach Dinge aufstellen statt Menschen.
Man kann letztlich alles nehmen. Klötze, Gummibärchen, Playmobilfiguren, Schleichtiere, Hocker, Stühle, einfach nur Zettel. Um Beziehungen zu visualisieren im Raum. Und je verdeckter die Arbeit ist, umso vorurteilsfreier, weil man keine Geschichten erzählen muss, die schon Deutungen beinhalten.
Für die zweite Aufstellung meines Lebens wäre das wohl eher das Richtige. Die Schleichtierfamilie steht schon. Bär, Elefant, Krake, Känguru, Ente und Dalmatiner.
Das ist spannend. Wer hat denn hier am meisten Kontakt zu wem?
Familienaufstellungen. Wie wirksam und anerkannt sind die Verfahren? Ein Feature von Katja Bigalke. Es sprachen Laura Lippmann und die Autorin, Regie Roman Neumann, Ton Thomas Monajan und die Redaktion hatte Jana Wuttke.